SRF 3.
Gehacktes Atomkraftwerk. Cyberaktivisten haben interne Daten zweier südkoreanischer Atomkraftwerke veröffentlicht. Frau an der Spitze. Zum ersten Mal überhaupt leitet eine Frau die Jury für den Literaturnobelpreis. Wie schlimm ist es in Eritrea wirklich? Angesichts der vielen Flüchtlinge aus dem afrikanischen Land wollen Schweizer Politiker die Lage unter die Lupe nehmen. Das Wetter morgen oft sonnig bei 7 Grad im Norden und 10 Grad im Süden, im Mittelland teilweise Morgennebel. Vor drei am Mikrofon sind Patrick Seiler und Pascal Schmitz. Er hat die Nachricht.
Ein Hacker hat interne Informationen über zwei Atomkraftwerke in Südkorea gestohlen und veröffentlicht. Darunter seien Grundrisse und Handbücher der Reaktoren, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet. Der Hacker bezeichnete sich als Leiter einer Anti-Atom-Gruppe aus den USA. Er fordert, dass die AKWs in Südkorea geschlossen werden, und zwar spätestens bis Weihnachten. Ansonsten werde er weitere Daten veröffentlichen. Der Betreiber der Kraftwerke teilte mit, die Veröffentlichungen betreffen keine Schlüsseltechnologien. Sie gefährdeten die Sicherheit nicht. Eine Drohne ist über ein belgisches Atomkraftwerk geflogen. Das unbemannte Flugobjekt sei am Samstag über dem Kraftwerk Doel im Norden Belgiens bemerkt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wer hinter dem Drohnenüberflug steht, ist nicht bekannt. Der Fall erinnert an mehrere Drohnenüberflüge über Atomkraftwerke in Frankreich. Ein Reaktor des belgischen Kraftwerks Doel war erst am Freitag wieder hochgefahren worden. Vor 4 Monaten wurde es abgeschaltet wegen mutmaßlicher Sabotage. In Jordanien sind erstmals seit gut 8 Jahren wieder Todesurteile vollstreckt worden. 11 verurteilte Mörder seien bei Tagesanbruch gehängt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Petra. Sie berief sich auf einen Sprecher des Innenministeriums. Der Innenminister des Landes hatte vor kurzem das Ende eines inoffiziellen Moratoriums angekündigt, weil die Kriminalität angestiegen sei. Nach dem Tod von 8 Kindern in der australischen Stadt Cairns ist eine 37-jährige Frau offiziell wegen Mordes angeklagt worden. Die Opfer sind 7 ihrer eigenen Kinder, das 8. Opfer ist eine Nichte. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, ob bei der Tat Drogen im Spiel waren. Die Frau liegt im Spital, sie habe sich selber mit einem Messer verletzt. Die Jury für den Literaturnobelpreis wird erstmals von einer Frau geleitet. Im Mai wird die schwedische Literaturwissenschaftlerin Sara Danius die Nachfolge von Peter Englund antreten. In ihrer 200-jährigen Geschichte waren nur Männer an der Spitze der schwedischen Akademie für den Literaturnobelpreis. Zum Skispringen. Simon Ammann hat am Weltcupspringen in Engelberg den 2. Platz erreicht. Sieger wurde der Tscheche Roman Kudelka. Das Wetter. In der neuen Woche geht es im Norden ziemlich sonnig weiter, dies bei 4 bis 8 Grad. Im Flachland liegt gebietsweise Morgennebel, der sich gut auflöst. Im Süden bleibt es schön bei rund 10 Grad.
Info 3 Abend.
Eritrea, das noch relativ junge afrikanische Land, es ist erst seit 1993 unabhängig, hat sich einen schlechten Ruf erarbeitet. Oft wird das Land gar als Nordkorea Afrikas bezeichnet, eine dunkle Diktatur, die mit harter Hand regiert wird und abgeschottet ist vom Rest der Welt. Aus Eritrea fliehen die Menschen zu Zehntausenden, viele von ihnen in die Schweiz. Sie dürfen meist bleiben, weil die hiesigen Behörden Rückführungen für unzumutbar halten. Doch es mehren sich die Stimmen, die sagen, die Lage in Eritrea sei gar nicht mehr so schlimm. So etwa will der FDP-Präsident prüfen lassen, ob man eritreische Flüchtlinge wirklich nicht zurückschicken kann. Inlandredaktor Mark Lehmann.
Die Schweiz verzeichnet eine rasante Zunahme von Asylsuchenden aus Eritrea. Gegenwärtig stammt fast die Hälfte aller Asylbewerber aus dem kleinen ostafrikanischen Land. Allein im 3. Quartal 2014 ersuchten mehr als 3.500 eritreische Staatsbürger um Asyl, gemäß Bundesamt für Statistik eine Zunahme von über 100% gegenüber dem Vorjahr. So viele Flüchtlinge aus einem Land, in dem offiziell kein Krieg herrscht. FDP-Präsident Philipp Müller will, dass die Schweiz Rückführungen prüft. Eine entsprechende Interpellation wird er in der Märzsession einreichen.
Die Zahlen der Flüchtlinge aus Eritrea, die in die Schweiz kommen, nimmt zu, und zwar ziemlich drastisch. Das heißt, man muss wirklich jetzt anfangen zu hinterfragen, warum das so ist. Und wir wissen von skandinavischen Ländern, dass sie daran sind, zu überprüfen, ob Eritrea wirklich das Land ist, welches in Europa das Bild hat, das eben diese Flüchtlingsströme rechtfertigen würde.
Ja, das Regime in Eritrea sei eines der repressivsten überhaupt, sagen internationale Nichtregierungsorganisationen, und die Situation werde mit jedem Monat schlimmer, sagt die aus Eritrea stammende Menschenrechtsaktivistin Meron Estefanos im Gespräch mit Radio SRF.
The situation is getting worse for each month. There is basically no freedom of anything.
Es existierten überhaupt keine Freiheiten, willkürliche Verhaftungen und Folterungen seien an der Tagesordnung. Außerdem müssten Männer und Frauen auf unbestimmte Zeit Militärdienst oder Fronarbeit leisten. Genau vor diesem sogenannten Nationaldienst flüchten die jungen Eritreer. Und sie kommen deshalb in so großer Zahl in die Schweiz, weil die hiesige Asylrekurskommission vor Jahren entschied, die Rückführung von Dienstverweigerern und Deserteuren nach Eritrea sei nicht zumutbar. Das habe sich herumgesprochen, meint Tony Locher, Honorarkonsul von Eritrea in der Schweiz.
Ja, wenn die Schweiz die Türen halt ganz weit aufmacht, und das hat sie 2005 mit diesem Entscheid der Asylrekurskommission gemacht, dann kommen die Jungen natürlich. Die jungen Eritreer sind sehr kompetente Flüchtlinge, die gehen dorthin, wo's halt für sie am besten ist. Und Eritrea ist eine Diaspora-Nation.
Das Bundesamt für Migration plant für Anfang nächsten Jahres einen Besuch in Eritrea, um die Lage vor Ort zu überprüfen. FDP-Präsident Philipp Müller erhofft sich davon neue Erkenntnisse.
Hier muss man wirklich genau hinschauen, kontrollieren, ist das gesetzeskonform, ist die Flüchtlingseigenschaft noch gegeben, die Voraussetzungen dazu. Und das kann man nur prüfen vor Ort, indem man mit Stellen spricht, die nicht beeinflusst sind.
Rückschaffungen nach Eritrea werden allerdings auch künftig kaum möglich sein. Das Regime des ostafrikanischen Landes akzeptiert nämlich nur freiwillige Rückkehrer.
Info 3 Abend.
In Tunesien haben die Menschen bei der heutigen Stichwahl definitiv entschieden, wer neuer Staatspräsident werden soll. Zum ersten Mal seit dem Sturz von Langzeitherrscher Ben Ali vor 4 Jahren konnten die Tunesierinnen und Tunesier frei und direkt wählen. Ich habe vor der Sendung mit unserem Maghreb-Spezialisten Beat Staufer gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie der Wahltag denn verlaufen ist.
Der Wahltag in Tunesien ist erstaunlich ruhig und positiv verlaufen. Es hat ein paar kleine Zwischenfälle gegeben. An einem Ort wurde eine Schule, wo Wahlakten lagerten, angegriffen. Aber insgesamt, darf man sagen, ist das eine sehr positive Sache.
Die beiden Kandidaten, Amtsinhaber Marzouki und Herausforderer Essebsi, sind eher ältere Herren. Essebsi ist 88, Marzouki immerhin 69. Stehen sie wirklich für einen Neuanfang in Tunesien?
Nein, sie stehen nicht wirklich für einen Neuanfang. Sie sind dafür zu alt, und zumindest Essebsi ist auch direkt verbunden mit dem ehemaligen Politik-Establishment von Tunesien. Ich glaube, es geht aber auch primär darum, für Tunesien ein Gesellschaftsmodell zu wählen, sich für ein Gesellschaftsmodell zu entscheiden. Entweder für ein säkulares Modell, das Bejikaid Essebsi verkörpert, oder für ein islamistisches Modell, hinter dem Moncef Marzouki steckt. Das war eigentlich die große Debatte, und die Menschen wählen die beiden Kandidaten aufgrund dieser primären Entscheidung.
Tunesien ist das Land, wo vor 4 Jahren der arabische Frühling begonnen hat. Ist dieser Übergang von einem totalitären System zu einer Demokratie gelungen?
Der Übergang ist gelungen auf der Ebene der Institutionen. Tunesien hat jetzt neue, glaubwürdige Institutionen, die demokratisch legitimiert sind. Das Problem ist, dass viele junge Tunesier sich von der Politik abgekoppelt haben, dass sie nichts mehr damit zu tun haben wollen, dass sie nicht mehr an Politik glauben. Und das ist für die Zukunft ein sehr großes Problem, wenn es nicht gelingt, diese jungen Menschen zu motivieren, mitzumachen beim Aufbau des neuen Tunesiens, dann werden auch diese neuen politischen Institutionen nichts nützen.
Das waren Erläuterungen von Maghreb-Spezialist Beat Staufer zu den Präsidentenwahlen in Tunesien.
Info 3 Abend.
Noch 4 Tage bis Weihnachten. Langsam stellt sich die Besinnlichkeit ein, man haltet inne. Doch, an den Finanz- und Devisenmärkten ist von Innehalten und Besinnlichkeit nichts zu spüren. Angetrieben von den niedrigen Ölpreisen verlor der russische Rubel bekanntlich vergangene Woche immer mehr an Wert. Die Auswirkungen dieser Talfahrt sind auch in anderen Schwellenländern wie Brasilien, Kolumbien oder der Türkei zu spüren. Droht da gar eine neue Krise? Antworten von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Der Rubel rollt. Nach unten. An einem einzigen Tag verlor die russische Währung in der vergangenen Woche bis zu 20% ihres Wertes. Zu den Gründen sagt Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.
Und zum einen war der Rubel schon unter Druck, seit der Westen Sanktionen gegen Russland beschlossen hatte. Und dann kam in den letzten Wochen auch noch der sehr deutliche, ja massive Rückgang der Ölpreise dazu.
Der Russland besonders hart traf, weil Öl das wichtigste Exportgut ist. Wären die Investoren nicht ohnehin verunsichert gewesen, wäre der Absturz vielleicht weniger krass ausgefallen, meint Analyst Michael Bolliger, der bei der UBS die Schwellenländer im Blick hat. Doch die Nervosität an den Märkten sei derzeit groß.
Wir hatten schwächere Zahlen in China, wir hatten die griechischen Wahlen, die auch die Anleger beunruhigt haben. Wir hatten volatilere Zahlen, sage ich jetzt mal, aus den USA. Und das alles hat dann dazu geführt, dass die Stimmung an den Börsen nicht so gut war wie sonst.
In diesem fragilen Umfeld hätten die Investoren angefangen, ihr Engagement in allen Schwellenländermärkten zu überdenken.
Wir haben gesehen, dass im Zusammenhang mit der Korrektur in Russland auch Märkte wie Brasilien oder Mexiko oder Kolumbien, die ebenfalls Links haben zu Rohstoffen, zunehmend unter Druck gekommen sind.
Denn der Abwärtstrend hält schon länger an. So hat zum Beispiel der kolumbianische Peso im vergangenen Monat mehr als 6% gegenüber dem Dollar eingebüßt.
Es hat vor allem die Schwellenländer getroffen, die sehr abhängig sind von Rohstoffexporten, weil die Rohstoffpreise in breiter Front zurückgingen,
sagt Analyst Leuchtmann. Doch schwache Rohstoffpreise allein reichen nicht aus, um die Flucht der Investoren aus Real, Lira oder Peso zu erklären. Es sind auch Fundamentaldaten wie schwaches Wachstum, hohe Inflation oder ein hohes Defizit, die Investoren vorsichtiger werden lassen, sagt UBS-Experte Bolliger.
Brasilien hat natürlich sonst Schwächen im Zusammenhang mit einem Leistungsbilanzdefizit, auch im Zusammenhang mit einem Fiskaldefizit. Da waren die Anleger sowieso schon beunruhigt und man hat dann gedacht und man hat dann geschlussfolgert, dass die Probleme, die man jetzt in Russland hat oder sieht, in einer leicht veränderten Form auch für Brasilien relevant werden könnten.
Und trotzdem haben die Anleger ihr Geld lange Zeit in Brasilien, Südafrika oder Indonesien angelegt. Denn dort lockten höhere Zinsen als in Industrieländern. Doch das ändert sich gerade. Denn seit der Dollarkurs wieder steigt, werden Anlagen in Dollar immer attraktiver. Kommt hinzu, die US-Notenbank Fed verabschiedet sich langsam von ihrer expansiven Geldpolitik. Wenn die Zinsen, wie erwartet, im kommenden Jahr wieder nach oben gehen, dürften viele Investoren ihr Geld erst recht aus riskanten Schwellenländern abziehen. Keine guten Aussichten also für 2015.
Das war Info 3 am 4. Advent. Online sind unsere Inhalte unter srf.ch/news zu finden. On Air gibt es uns das nächste Mal morgen Mittag um 12. Mein Name Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.